Dieses Gespräch mit Eula Westphal am Institut für Bildung und Kultur haben wir im Nachhinein zweigeteilt. Und das hier ist Teil 1, in dem es um Geschichte und Begriff der Befreiungspädagogik geht.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Pedagogy in Dialogue, Pädagogik im Dialog, dem Podcast-Format am Institut für Bildung und Kultur an der Uni in Jena. Hier nehmen wir uns regelmäßig Zeit, um mit KollegInnen auch und vor allem aus dem internationalen Kontext über Pädagogik, über Erziehung und Bildung und vor allem über die spezifischen Themen unserer Gäste zu sprechen. Heute ist bei uns Professor Eula Westphal von der Universität in Joinville und São Bento do Sul, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in Brasilien. Lieber Herr Westphal, Sie sind in diesem Sommer zu Gast am Institut für Bildung und Kultur und erweitern hier unser Curriculum und unseren Horizont um eine, zumindest eine, wichtige Perspektive. Sie lehren systematische Theologie an zwei Universitäten in Brasilien und eine Schnittmenge der Forschungsarbeiten in Jena und in Joinville sehen wir in der sogenannten Theologie der Befreiung und im Zusammenhang damit auch in einer Pädagogik der Befreiung. Deshalb wollen wir heute die Gelegenheit nutzen und über die Entstehung und Wirkung der Theologie der Befreiung sprechen. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie hier sind.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf und ich stelle mich dann zur Verfügung, also über diese Themen zu besprechen und dass wir zum Austausch kommen über die Themen der Befreiungstheologie und Befreiungspädagogik auch. Ja.
Ich dachte, dass wir als Lehrstuhl für historische Pädagogik mit einem historischen Blick beginnen. Eines der wichtigsten Gründungsdokumente einer Theologie der Befreiung ist sicherlich das namensgebende Buch von Gustavo Gutierrez, Theologica della Liberación, das 1972 erstmals erschien. Man kann wohl behaupten, zumindest habe ich es so recherchiert, dass die in Lateinamerika entstandene Theologie der Befreiung zu den großen Ereignissen der Geschichte der katholischen Kirche und mithin auch des Christentums im 20. Jahrhundert zählt. Würden Sie da zustimmen? Und vor welchem historischen Hintergrund entstand diese ganze religiöse Strömung und vor welchem politischen Hintergrund auch ist dieses gerade genannte Buch von Gutierrez entstanden?
Ja, die Frage, die ist sehr wichtig und auch geeignet, aber dann müssen wir auch etwas früher ansetzen, wenn wir darüber sprechen, also besonders in den Jahren 1950, 1960, gab es in Lateinamerika populistische Machthaber, also die stark auf Fortschritt aus waren. Es fing mit der Industrialisierung an, also besonders Brasilien, 1957 erst die Industrialisierung. Gleichzeitig werden starke nationalistische Töne laut. Dieses Modell von Fortschritt brachte großen materiellen Reichtum für die Mittelschicht, aber es wirkte auch große Verarmung der Landarbeiter und sozial schwache Volksgruppen. Mhm. Man hat sich für das kapitalistische Modell entschieden, also besonders von USA her, auch bestimmt, für das USA hat weithin Lateinamerika die Politik und Wirtschaft bestimmt, ja. Und immer in der Dependenz von der zentralen kapitalistischen Ländern, wie die USA für Lateinamerika. Also da entstand auch die Dependenztheorie. Ja, die Dependenztheorie, die wurde von dem brasilianischen Präsident Fernando Henrique Cardoso, das war ein Intellektueller, das ist ein Intellektueller, der lebt noch, der war auch bei der Sorbonne tätig und so. Und die haben dann die Dependenztheorie aufgebaut. Also um zu verstehen, wie sich das Ganze in Brasilien oder Lateinamerika entwickelt hat. Also dieses Verhältnis von Armut und Reichtum und deshalb auch diese Dependenz. dass es nicht nur eine Dependenz von Arm und Reich oder die Armen von den Reichen gibt im Land, sondern auch zwischen USA und Lateinamerika. Mhm. Und dafür wurden dann auch marxistische Elemente, also ja, Instrumente gebraucht, um das zu analysieren und das zu verstehen.
Ja, ja, also eine Art von Wechselwirkung.
Also nicht die Wechselwirkung, nur die, ja, deshalb Dependenz. Also ja, das sind Länder, die im Zentrum stehen, mhm, also USA im Zentrum und Lateinamerika in der Peripherie. Und die Peripherie, die dreht sich um die Achse USA. Und alles wird halt von USA bestimmt, mhm, und auch für USA getan oder Entscheidungen, politische und ökonomische Entscheidungen getroffen. Ja. Gut, also dann, es gab der Gegenschlag und viele dieser populistischen Regierungen wurden von den Militärs abgesetzt. Also das waren linkspopulistische Regierungen und die wollten was fürs Volk machen, tatsächlich. Aber die Militär, die haben dann die abgesetzt. Und deshalb war praktisch ganz Lateinamerika von Militärregierungen besetzt in dieser Zeit. Es gab auch die linksgerichteten Revolutionen in Kuba zum Beispiel, wurde der Diktator Fulgencio Batista abgesetzt, so wurden Fidel Castro und Che Guevara Symbole der Freiheit, ja, der sogenannten unterdrückten Länder. Befreiungsbewegungen sind dann in diese Zeit in der ganzen Welt zu finden und also weithin inspiriert auch von diesen, auch Nicaragua später wurde auch dann sozialistisch. Und in Brasilien haben dann wichtige Volksbewegungen marxistische Prägung bestimmend gewirkt, ja, besonders in ekklesiologischen und theologischen Kontext. Diesen Bewegungen waren bestimmend für das Werden der Befreiungstheologie in der katholischen Kirche, besonders in der katholischen Kirche. Gab es verschiedene Bewegungen, die den sozialen Auftrag übernahmen. Darunter gab es dann also die Bewegung der Bauern, die Bewegung der Studenten, die Bewegung der Schüler, Befreiungsbewegung, die Bewegung der Arbeiter und die Bewegung der Bauern. Mhm. Ja. Und die waren alle von der katholischen Kirche her inspiriert. Ne? Also, und warum das? Also ganz stark vom Zweiten Vatikanischen Konzil her. Ja, also 62 bis 65 ging das. Und dann waren auch viele Priester und Bischöfe, die sehr stark also dieses Konzil auch unterstützt haben und sich von diesem Konzil und diese Freiheit, die dieses Konzil auch bewirkt hat, die waren dann also sehr stark davon beeinflusst und sagten, also das müssen wir halt auch in der Predigt, in der Pastoralen, das müssen wir auch in der Seelsorge, das müssen wir auch irgendwie dazu bringen, dass die Leute auch merken, die vorher anders gedacht haben, dass die katholische, dieses katholische Gedankengut auch an den Menschen kommt, ja. Und dann war das ganz stark die Idee des Volkes Gottes. Ja? Also das ist ein ganz zentraler Begriff des Povo de Deus, Pueblo de Deus. So, das ist was ganz zentral ist. Also das, warum, aber wer ist das Volk Gottes? Ja? Also das ist halt dann die Frage, die sich stellt. Ja? Also das Volk Gottes ist da bei den Armen. Mhm. Ist bei den Ausgestoßenen, bei den Unterdrückten, bei den Frauen, die afro-brasilianische Frauen, die indigenen Frauen, die indigenen Männern, die unterdrückt werden, verfolgt werden und so. Ja. Und dann geht man dann herüber und sagt, also Gott offenbart sich in den Armen. In den Armen sehen wir das Gesicht des Christus. Und das ist dann ein ganz wichtiges Element was theologisch gesehen, ja, was dann als Thema aufgebaut wird, ja, und entwickelt wird. Aber auf der anderen Seite, da ist auch stark die These, der Einfluss von der Schrift des Karl Marx, Thesen über Feuerbach, die 1845 geschrieben wurde. Ja, in der These 11 heißt es, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Oder man könnte sagen, die Theologen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf, dass die Theologen die Welt verändern. Ja?
Ja.
Also das ist ganz wichtig, auch besonders im Buch von Gutierrez.
Ja.
Befreiungstheologie, ja.
Ja, jetzt sind Sie schon übergegangen von der Geschichte sozusagen zum Inhalt der Befreiungstheologie. Wenn Sie versuchen müssten, das jetzt auf den Punkt zu bringen, in einem Satz zu sagen, was oder in zwei Sätzen, was ist so das wichtigste Anliegen von der Theologie der Befreiung?
Das Anliegen der Befreiungstheologie ist die Befreiung der Armut, der Unterdrückten. Ja, also das ist das Ziel. Ja. Und das alles andere, das soll dazu führen, ja, dass die aus dieser Situation der Gefangenschaft, oder Dussel sagt, also das Prinzip Babylon, nicht? Also dass man auch zum Prinzip Jerusalem geht, also wo die Befreiung ist. Und eigentlich, es handelt sich dann auch um eine Eschatologie, also eine innerweltlichen Eschatologie, dass die Eschatologie halt hervorgebracht wird,
ja,
in die Zeit. Also die Eschatologie, von die man erwartet, dass die neue Erde und neuen Himmel, also das soll schon hier, ja, passieren, durch die Veränderung der Struktur.
Ja. Eschatologie, wenn ich es richtig im Kopf habe, bedeutet ja sozusagen eine Art Heil zu suchen eben jetzt. Und dann sagen Sie, es geht darum, dieses Heil schon im Leben zu finden,
ja,
oder eine Heilung. Und das verstehe ich natürlich jetzt auch im Kontext, wenn es vor allem auch um Armen Fürsorge geht, oder vielleicht ist es mehr als Fürsorge, wir kommen noch dazu.
Ja.
Dann kann man natürlich schon sagen, es geht um Menschen, die leiden, und diese auch eben zu befreien aus diesem Leid.
Ja, so ist es, ja, genau. Also eschatologisch noch genauer, also man wartet auf die Erlösung im Jenseits, ja, und die Erlösung im Jenseits, die wird jetzt in diese Welt, in den politischen und ökonomischen, wirtschaftlichen, sozialen Strukturen erlebt.
Jetzt kann man vielleicht auch das Wort Befreiung in pädagogischen Kontext übersetzen, wo es öfter gebraucht wird als das Stichwort der Emanzipation. Und da läge jetzt meine Anschlussfrage, ob das auch ein heutiges Anliegen der Theologie der Befreiung ist, nicht sozusagen von oben herab den Armen irgendwie helfen zu wollen und so einen Ansatz zu haben, sondern zu sagen, es geht eben darum, dass unterdrückte Bevölkerungsgruppen, wie man in der Sozialpädagogik sagt, sich selbst helfen können.
Ja, also tatsächlich könnte man so sagen, ja, es geht darum, dass man sagt, also weil in den linkspopulistischen Regierungen wollte man tatsächlich so machen, also wir wollen das Volk helfen, wir wissen, was das Volk möchte, ja, was sie brauchen, was sie benötigen. Und jetzt mit der Befreiungspädagogik sagt man, nein, auch mit der Befreiungstheologie, also eigentlich kann man Befreiungstheologie und Befreiungspädagogik nicht auseinanderreißen. Also das gehört zusammen. Also das heißt, also Paulo Freire besonders, er hat sich verstanden in der Befreiungstheologiebewegung. Ja. Und deshalb war das also ganz stark von Paulo Freire her, dass er dann gesagt hat, also wir müssen also tatsächlich also mit den Unterdrückten, mit denen lernen, also ein Lernprozess. Warum? Weil die Unterdrückten, wie Ausgebeuteten, die und so, seien es Männer, Frauen, Kinder, alte Menschen oder so. Also die hatten keinen formellen, die waren nicht im formellen Schulsystem, aber sie waren in der Schule des Lebens. Und sie wissen vielleicht nicht Chemie, Mathematik, Biologie, aber sie können es von ihrer Erfahrung her und deshalb können die auch sogar mit der Natur besser leben und von der hören, sie hören von der Natur, sie hören von dem, was sie erleben, das sind meistens Bauern und nicht Stadtleute oder so war das wenigstens in den 50er, 60er, 70er Jahre noch und wir müssen halt auf die Weisheit, weil Weisheit mehr als Wissen ist, also da wird ganz stark auch unterschieden, ja, zwischen Weisheit und Wissen. Und der viel Wissen hat, oder das heißt der Lehrer, der muss sich von der Weisheit des anderen auch belehren lassen. Ja? Und so wird es dann, also man würde so sagen, ein hermeneutischer Zirkel zwischen dem, der ja, sein Wissen durch seine Lebenserfahrung ergattet hat und der das in der Schule gemacht hat. Also, und wie passiert das halt? Ja? Also von den, er nennt das Palabras Geradores, also das sind die Worte, die irgendwas bewirken, die bewirkenden Worte. Ja, man könnte das vielleicht so übersetzen. Nicht? Also wenn jemand dort irgendwo in so Missstände lebt, nehmen wir mal an, die haben kein Wasser, ja, und die haben die Lebensbedingungen nicht, also besonders Wasser, das ist ein ganz großes Problem im Nordosten. Ja. Also wie werden sie alphabetisiert? Also was ist euer Problem hier? Wo sind eure Schwierigkeiten? Ah, so, ist Wasser. Gut, also wie ist es? Ist W-A-S-S-E-R und so. Ja. Und so werden die Leute alphabetisiert, damit sie auch politische Entscheidungen treffen können. Ja?
Ja.
Und dass diese politischen Entscheidungen den auch zu Agenten des Umbruchs machen.
Der Veränderung, ja. Ja.
Der Veränderung und sogar Umbrüche. Ja? Also dass man dann sagt, also ich war mal, wie im Exodus so, ich war mal Sklave dort, nicht wahr? Und jetzt werde ich befreit von der Macht des Pharao. Pharao, wer ist der? Das ist der Grundbesitzer, der uns unterdrückt und ausbeutet und so. Und wir gehen dann jetzt und machen diese Bewegung der Landlosen, damit wir auch Land bekommen und das Land nicht von den Pharaonen kommt, sondern das ist halt unser Land, wo wir leben und unser Leben gestalten können. Nicht?
Ja, ja, ich habe mich auch mal kurzzeitig mit Paulo Freire auseinandergesetzt und tatsächlich hat er ja, das haben Sie jetzt angedeutet, ich glaube, zu Beginn seiner Laufbahn oder Karriere, seiner Tätigkeit als Lehrer, eben diese Alphabetisierungskampagne gemacht. Ja. Dafür ist er sehr bekannt geworden, ja. Ja. Und hat sozusagen bei der Lebenswelt der Leute angesetzt, ja, und gesagt, was ist für euch wichtig, wenn es jetzt um die Frage geht, dass ihr überhaupt Wasser zum Leben braucht, dann fangen wir da an und versuchen, wenn wir denn Wissen vermitteln wollen, das zu vermitteln, was für euch wichtig ist, für die, ja, Betroffenen.